Systemsprenger. Plus 15.
15 Minuten mit euren Fragen und unseren Antworten zum Thema. Diesmal zum Jugendamt. Ihr habt uns geschrieben. Eine Sozialpädagogin aus Hamburg hat uns geschrieben, sie arbeitet in der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der nach Paragraph 35 betreuten jungen Menschen. Bitte kurz übersetzen, Herr Baumann.
Ja, Paragraph 35 ist die intensivpädagogische Einzelbetreuung. Das ist ein Paragraph, der von Jugendamt zu Jugendamt sehr unterschiedlich interpretiert wird. In den meisten Fällen sind es individualpädagogische stationäre Maßnahmen, also Reiseprojekte oder Auslandsprojekte. Es kann aber auch ambulant sein. Also ich kann auch irgendwie, wenn ich nicht mit einer Familienhilfe mit 4 Stunden in der Woche reingehe, sondern mit 30, 40, 50 Stunden ein Kind betreue, kann ich das auch unter den 35. Aber es geht um die Einzelbetreuung im intensivpädagogischen Bereich.
Sie schreibt, sie habe in ihrem Arbeitszusammenhang, Zitat, theoretisch in Klammern, auch oft mit dem Jugendamt zu tun. In der Praxis variiert die Verfügbarkeit, Erreichbarkeit der zuständigen Fachkraft des ASD, also Allgemeiner Sozialer Dienst, zentrale Anlaufstelle beim Jugendamt. Diese Verfügbarkeit variiert, schreibt sie, Zitat, sehr. Es gibt junge Menschen, die nach 3 Jahren zum ersten Mal ein Hilfeplangespräch haben, was ich katastrophal finde. Klar, das betrifft nicht die große Masse, zum Glück. Trotzdem zeigt es schon auch auf, dass die ASDs teilweise massiv überlastet sind. Ich erlebe es schon so, dass ich die Rolle der Case Managerin übernehmen muss, wenn ich will, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Die Zustände im ASD zu kritisieren, scheint mir ebenfalls ein schwieriges Unterfangen zu sein, da der Träger natürlich ein Stück weit auch im Zusammenhang mit den Platzierungen von der Gunst des ASD abhängig ist. In diesem Zusammenhang frage ich mich, wie das andere Sozialarbeitende in ihrem Alltag erleben, beziehungsweise was ihr dazu sagen könnt und wie man dem auf gesunde Art und Weise begegnen kann. Herr Baumann, wie kann man dem begegnen?
3 Jahre kein Hilfeplangespräch bei einer intensivpädagogischen Einzelbetreuung, das wäre schon wirklich an der Grenze zur Fahrlässigkeit, weil das bedeutet, dass der öffentliche Träger in dem Moment seinen Job gar nicht erfüllt. So, natürlich müssen gerade diese intensiven Maßnahmen und gerade die individuellen Maßnahmen eng kontrolliert werden, weil das Kind hat oft außer seinen Einzelbetreuern gar keine Ansprechpartner. Und das ist insofern das Szenario, was sie hier beschreibt, ist schon dramatisch. Ich würde sagen, es ist nicht für Hamburg repräsentativ und es ist auch nicht Hamburg-spezifisch, sondern das gibt es punktuell an vielen Stellen in Deutschland, aber auch in Hamburg ist das nicht der Regelfall. Aber wie man dem begegnen kann, naja, das ist so ein bisschen der Punkt. In letzter Konsequenz ist das so, wenn dann keine Kontinuität in die Fallbearbeitung reinkommt und Fälle immer hin und her gereicht werden und bis man dann alle Akten gelesen hat und so, dann ist das schwierig. Und ich glaube, also für mich war als Trägervertreter, als Bereichsleiter in der Jugendhilfe immer so das Ding, die Verlässlichkeit des Jugendamtes war für mich das Hauptkriterium. Wie erlebe ich die im Aufnahmeverfahren? Wie transparent, wie erreichbar, wie schnell? Und eben auch, was für mich immer klar war, war bei diesen hochindividualisierten Hilfen, ich brauche eine Abteilungsleitung mit am Tisch, weil ich brauche auch jemanden, der wirklich entscheidet. Dass man dann später, wenn es gut läuft, auch mal ein Hilfeplangespräch routiniert durchziehen kann, so wie es immer ist, okay. Aber ich will wissen, wer ist eine Ebene über zuständig, weil manchmal kommt es auch häufiger zu Vorfällen, die meldepflichtig sind und darüber muss ich das Jugendamt informieren und dann will ich sofort eine Rückmeldung, dass die das zur Kenntnis genommen haben. Und das ist so dieser Punkt, wo ich denke, die enge Zusammenarbeit, und da bin ich wieder bei der Lösung, die ich auch in der Hauptfolge schon genannt habe, die Tandemarbeit, die erhöht natürlich die Erreichbarkeit und die erhöht natürlich das sich konzentrieren, die Kollegen können sich schneller absprechen und dann gibt es auch ein schnelleres Feedback. Das, glaube ich, ist schon das, was in den komplexen Fällen einfach notwendig ist.
Auch Angela hat uns geschrieben, sie ist Mitarbeiterin beim Allgemeinen Sozialen Dienst im Jugendamt und sie schreibt, leider lassen sich nicht alle Erkenntnisse immer in der Praxis umsetzen, da häufig finanzielle Mittel fehlen oder das Qualitätsmanagement auf Leitungsebene in den Jugendämtern nicht ausreichend ausgeprägt ist. Welche finanziellen Mittel fehlen am häufigsten?
Ja, das ist in der Jugendhilfe gibt es so eine gewisse Logik. Am Anfang soll alles so günstig wie möglich sein. Irgendwann wird diese Reißleine gerissen. Also wir kennen Fallverläufe, da spielt Geld keine Rolle mehr. Da werden Tagessätze gezahlt. Ja, will ich jetzt gar keine Zahlen nennen. Da schlackert man mit den Ohren. Aber das sind Prozesse, die dann irgendwann einsetzen. Aber bis dahin, so dieser einfache Punkt, ich nehme mein Kind in Obhut, gerade dann wäre ja intensive Elternarbeit notwendig. Aber das Erste, was dann passiert ist, die SPFH, also die sozialpädagogische Familienhilfe, endet automatisch. So, oder wie arrangiere ich Hilfe für Pflegefamilien? Weil ich habe ja schon die Pflegefamilie als Hilfe drin. Wie kriege ich dann noch eine zweite drin? Haben wir in unserer Pflegefamilienfolge ja ausführlich thematisiert. Solche Prozesse haben wir. Und ich weiß gar nicht, es fehlt den Jugendämtern gar nicht im engeren Sinne jetzt an Geld. Die sind gar nicht so streng budgetiert wie viele andere Abteilungen. Aber die Frage, wo wird es investiert? Wie werden realistische Tagessätze? Gibt es dann schon eine Leistungsentgelt- und Qualitätsvereinbarung für eine sehr individuelle Maßnahme? Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter nicht nur zu einem Jugendlichen nach Hause fährt und dort was mit ihm unternimmt, sondern wirklich mal ein erlebnispädagogisches Projekt machen möchte oder eine Reise. Da gibt es oft wochenlanges Hin und Her, bevor da mal irgendwie so ein Stundensatz feststeht. Und das steht sehr, sehr oft im Weg. Und das sind Prozesse, die auf der Strukturebene und die auch auf dieser Ebene Leitung Jugendamt, wirtschaftliche Jugendhilfe als budgetverantwortlich und allgemeiner Sozialdienst als fallverantwortlich. Dieses Dreieck ist nicht überall gut strukturiert.
Angela präzisiert noch mit Blick auf Qualitätsmanagement. Darunter verstehe sie, Zitat, beispielsweise, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD nur sehr wenige und meist kurze Schulungen erhalten. Diese Fortbildungen bestehen häufig aus eintägigen Veranstaltungen. Solche Schulungen sind zwar gut gemeint, reichen jedoch inhaltlich bei weitem nicht aus, um komplexe Themen wirklich fundiert zu bearbeiten oder tiefgreifende fachliche Erkenntnisse zu gewinnen. Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass es bundesweit verbindliche Qualitätsstandards für die Arbeit in Jugendämtern gäbe, insbesondere im Hinblick auf Schulungen, die alle Mitarbeitenden regelmäßig durchlaufen müssen. Fehlen diese Standards?
Ja. Also im Bereich der Schulung fehlen ganz klar Standards, dass wir so Sachen mit bestimmten thematischen Dingen, von denen wir auch wissen, dass sie in den Studiencurricula der sozialen Arbeit viel zu wenig abgebildet sind, weil soziale Arbeit im Bachelor ist generalistisch, das bildet für irgendwie über 90 verschiedene Berufe vor. Das reicht vom Sozialberatung in der Reha-Klinik bis hin eben zum Jugendamt oder eben auch Gruppendienst in der Wohngruppe. Also da ist alles drin. Von daher habe ich ganz viele Spezifisches nicht, was aber wichtig wäre. Und ob dann zum Beispiel ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin schnell und präzise Alarmsignale für ein fetales Alkoholsyndrom erkennt oder ob er schnell die Dynamik einer Geschwistereifersucht erkennt oder ob er das Trauma der Eltern erkennt und nicht nur als psychische Störung, sondern als eine Entwicklungsbedingung, die auch ausschlaggebend für die Frage, wie kooperationsfähig sind diese Eltern und was brauchen die an Hilfe, damit sie kooperieren können. Das ist ehrlich gesagt mehr oder weniger Zufall. Und das persönliche Engagement der MitarbeiterInnen in den Jugendämtern. Und wenn man sich dann noch klar macht, dass gerade Behörden häufig heute erste Stellen darstellen. Viele Menschen gehen nach dem Sozialarbeitsstudium in die Behörden, weil sie denken, das sind so regelmäßige Arbeitszeiten und da habe ich ja ein Team und so. Das ist sehr viel, das stellt man sich sehr viel weniger chaotisch vor, als man sich zum Beispiel die Arbeit in einer Wohngruppe vorstellt. Man wird dann schnell eines Besseren belehrt, aber anfangs denkt man das. Und die Jugendämter und Behörden und Kommunen sind die größten Ausbilder im Bereich des dualen Studiums, was ich richtig gut finde, was aber bedeutet, die Menschen übernehmen sehr, sehr jung sehr viel Verantwortung. Und ich glaube, dass verpflichtende Schulungen richtig gute Idee wären. Und zum Thema Qualitätsmanagement, das eine ist, wo ich glaube, was wir in der sozialen Arbeit insgesamt als riesengroßes Defizit haben, ist das Thema Evaluation. Nachdenken, was wirkt denn wirklich? Da sind wir ganz oft bei, was finden wir toll? Was gefällt uns? Wo haben wir ein gutes Gefühl? Aber wirklich auch mal Fallverläufe systematisch zu evaluieren oder Konzepte zu evaluieren, auch gerade auf kommunaler Ebene, wenn es neue Angebote in der Region gibt, da wirklich auch mal nach 2 Jahren hinzugucken und zu sagen, was haben wir eigentlich davon als Region? Da drin sind Menschen in der sozialen Arbeit so rudimentär ausgebildet, dass man sagen muss, auch gerade in dem Bereich Qualitätsmanagement, Evaluation hätten wir einen riesigen Bedarf, um die Arbeit wirklich effizienter zu machen. Da geht es nicht um Kosten einsparen, sondern es geht ja am Ende des Tages immer um Effizienz.
Und die meisten dürften soziale Arbeit studiert haben im Jugendamt?
Definitiv. Also das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Wir werden ein paar Quereinsteiger aus der Kindheitspädagogik oder aus dem Sozialmanagement haben, aber die allermeisten Menschen im Jugendamt sind definitiv SozialarbeiterInnen.
Jutta hat uns geschrieben. Jutta ist Pflegemutter eines Jungen mit fetaler Alkoholspektrumstörung, FASD. Die Familie bekommt seit vielen Jahren Hilfe vom Jugendamt und sie schreibt, unsere Erfahrung mit Jugendämtern ist durchgängig gut. Sie schreibt von gut 10 Jahren an einem Ort, zuletzt mit einer Mitarbeiterin, mit der es sehr gut geklappt habe, die aber zuletzt im Burnout gewesen sei. Und dann habe es einen Ortswechsel gegeben und sei dann gut weitergegangen. Die Mitarbeiterin dort sei, Zitat, immer gut erreichbar oder meldet sich zügig zurück, ist immer gut gelaunt und hat immer das Wohl und die bestmögliche Förderung unseres Jungen im Blick. Darüber hinaus kommen wir auch nicht zu kurz als Pflegeeltern. Man vergisst es bei viel öffentlich Negativen, aber solche Erfahrungen gibt es schon öfter mal.
Ich hoffe, dass das die häufigeren Erfahrungen sind, aber das ist so typisch. Wir nehmen immer gern das Negative wahr. Meine tiefste Hoffnung, gerade im Bereich der Pflegeeltern, ist doch, dass da eine höhere Zufriedenheit herrscht. Und von daher freue ich mich für diese Pflegemutter, dass das offensichtlich ganz wunderbar geklappt hat. Und kenne aber doch auch viele Pflegefamilien, denen das so geht. Und habe auch als Träger mit vielen Jugendämtern ganz hervorragende, verlässliche Kooperationsbündnisse damals schmieden können. Ja, und aber hängen bleiben, nachdenken, und wenn man mit Kollegen und Kolleginnen spricht, dann redet man doch häufiger über die Prozesse der Nichterreichbarkeit, der Nichtzuständigkeit. Das ist natürlich, liegt in der Natur des menschlichen Bewusstseins.
Eine Kinderpsychiaterin hat uns geschrieben, sie arbeitet in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie findet, Zitat, die einzelnen Personen fast immer engagiert und um das Wohl der Jugendlichen bemüht, also die einzelnen Personen im Jugendamt, aber, das schreibt sie auch, besonders die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt empfinde ich oft als herausfordernd und unterschiedlich. Häufig wird vom Jugendamt auf nicht streng indizierte Krankenhausaufenthalte gedrängt. Da kein geeigneter Wohnort für die betroffenen Jugendlichen gefunden werden kann. Das Motto lautet oft erst Therapie, dann Wohnort. Besonders betroffen sind Jugendliche mit Substanzmissbrauch oder selbstverletzenden Verhalten. In der Folge kommt es immer wieder zu Hospitalisierungen, die jedoch ohne eine Perspektive auf Verbesserung der Lebenssituation oft die psychische Symptomatik eher verschärfen. Sie wünscht sich ja schnellere Reaktionsfähigkeit und klarere Vertretungsregelungen bei Jugendämtern. Diese Schnittstelle Psychiatrie-Jugendamt, wie repräsentativ ist so eine Erfahrung an dieser Schnittstelle und was ließe sich ändern?
Ich persönlich kenne keine Psychiatrie, die eine geschützte Station mit Notaufnahmen betreibt, die nicht so über das zuständige Jugendamt denkt. Und ich persönlich kenne kein Jugendamt, das nicht über die örtlich zuständige Psychiatrie, die für die Notaufnahmen zuständig ist, als Konglomerat genau umgekehrt so redet. Das hat einerseits was mit diesem Auftrag zu tun. Psychiatrien wollen Krankheiten behandeln und heilen, sind aber gleichzeitig die, die im Moment der Selbst- und Fremdgefährdung Not aufnehmen sollen. Und das, was in der Jugendhilfe oft vergessen wird, ist, wenn die Selbst- und Fremdgefährdung von einer psychischen Krankheit herrührt und durch den Aufenthalt bearbeitet werden kann. Also es soll besser werden. Es ist nicht einfach nur der schnelle Einschluss, weil Kind gewalttätig. So einfach ist es eben nicht. Das ist nicht das Selbstverständnis der Psychiatrie. Dazu kommt auch ein ganz großes Problem. Und ich halte das für real, dass mittlerweile im Gespräch mit mehreren Chefärzten der Eindruck entsteht, dann, wenn Jugendhilfe personell schlecht besetzt ist, kommt es zu den Notaufnahmen. Sprich, zunehmend ist es der Freitagnachmittag, der Freitagabend. Es ist nie der Montagvormittag, wo die Kinder in die Notaufnahme der Psychiatrie kommen. Und natürlich sind wir am Wochenende, sind wir weniger besetzt. Die Tagesstruktur ist durch Schule nicht gegeben und so weiter und so fort. Und das kann natürlich auch nicht sein. Und was ich anzweifle, ist dieses Denkmodell. Erst Therapie, dann Jugendhilfe. Die Therapieforschung ist da leider sehr eindeutig und deswegen muss ich mich jetzt als absoluter Jugendhilfemensch jetzt ausnahmsweise mal wirklich zum Wohle dieses Statements hier positionieren. Es gibt keine Therapie ohne Wohn- und Lebensperspektive und ohne Alltag. Das Mindeste, was ein Mensch braucht, um von einer Therapie profitieren zu können, ist ein geregelter Alltag, eine soziale Infrastruktur, sind Momente, wo er im Alltag erproben kann, Dinge, die er in der Therapie gelernt hat. Und deswegen müsste der Weg umgekehrt sein. Erst wenn soziale Arbeit ihren Job gut gemacht hat, kann man von Therapie profitieren. Alles andere wäre Pflasterkleben. Und davon sind Psychiatrien genervt. Umgekehrt haben wir natürlich trotzdem auch diesen Effekt, wenn Klienten und Klientinnen immer wieder kommen, das ist gerade bei den Problematiken der Selbstverletzung und sowas der Punkt, dann entsteht schon auch so ein Nervfaktor und schon ein Ausweichen wollen. Von daher sind die Diskussionen zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie, werden wir in der Folge über Psychiatrie sprechen, wahrscheinlich umgekehrt genauso diskutieren. Dieser Drehtüreffekt nervt alle Beteiligten. Und weswegen dann so ein schlechtes Bild der Psychiatrie in der Jugendhilfe herrscht, ist, die Psychiatrie sitzt am längeren Hebel. Die darf nämlich entscheiden, während die Jugendhilfe per se zuständig ist. Und daraus entsteht eine ungute Dynamik. Und ich kann nur sagen, eine gute Kooperation außerhalb des Krisenfalls ist das Einzige, was schützt. Immer wieder miteinander im Gespräch bleiben.